Und war der Schniedel jetzt zu klein oder zu groß?
Nein, zu klein. Das passte nicht von der Reibung her. Das ging nicht.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind schon wieder zwei Wochen rum. Vollhorst ist schon wieder da. Die Show von und mit Pferdewetten.de, wo es um den Rennsport geht, wo wir immer wieder interessante Gäste haben. Wir haben Jockeys da, wir haben Trainer da, wir haben Besitzer da gehabt. Dr. Hubertus Diers war unser letzter Gast. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, war auch ein sehr sympathischer Podcast. Und heute haben wir einen Besitzertrainer bei uns im Interview, aber nicht nur irgendein Besitzertrainer, sondern einen der wenigen Besitzertrainer, die es schaffen, Black-Type-Punkte zu sammeln. Und er ist jetzt bei uns, Adel Massard. Ich grüße dich, mein Lieber. Hi, Adel.
Guten Abend in die Galoppsportwelt.
In die komplette Welt, ne? Wir haben ja Gott sei Dank auch so ein paar Zuhörer, die nichts mit dem Rennsport zu tun haben. Die schreiben uns dann immer irgendwie, ach, ist ja alles ganz nett und so, aber manche Begriffe müsst ihr vielleicht ein bisschen erklären. Wir versuchen das heute mal. Aber grundsätzlich, im Galopprennsport sind wir zu Hause und da bist du bekannt wie ein bunter Hund. Nicht nur, weil du eben, wie ich es gesagt habe, einer der wenigen Besitzertrainer bist, die es geschafft haben, auf Black-Type-Ebene zu punkten. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal mit Shimei, da werden wir gleich drüber sprechen. Sondern weil du einfach einer bist, da sind alle Augen drauf gerichtet, wenn du irgendwie da bist, ne? Weil du bist so einer von denen, die polarisieren. Entweder hasst man dich oder man liebt dich über alles, oder?
Ja, das ist schon so ein bisschen so. Also, wobei man mal eigentlich unterscheiden muss, sind ganz, ganz viele Hasser, die dann nachher doch zu Liebenden werden, weil natürlich bin ich in diesen Sport jetzt eingetreten von 0 auf 100 und da wird man ja schon mal erstmal so ein bisschen beäugt. Ja, und dann flachse ich halt gerne so ein bisschen, also aber flachsen insofern, dass man das Ganze so ein bisschen offener, sympathischer rüberbringt. Ja, und das ist in so einem traditionellen Sport wie dem Galopprennsport ist das jetzt erstmal in Anführungsstrichen. Da wissen die Leute gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Suspekt so ein bisschen, was soll ich davon halten? Und insofern erinnere ich mich noch ganz gut daran, als ich das erste Mal ein Pferd überhaupt im Rennen hatte, wie die Leute dann alle geguckt haben und sagten, wer ist das denn da, dieser Araber?
Der Araber mit den kurzen Hosen auch noch, ne? Da haben wir schon wieder die Brücke zu Dr. Hubertus Diers geschlagen, der ja auch gerne, hat er uns im letzten Podcast verrät, kurze Hosen trägt. Aber nicht im Führing, sagt er. Du bist da anders, ne? Du stehst zu deinen drahtigen Sportlerbeinen, auch im Führing.
Ja, wobei ich jetzt umgeswitcht habe. Am Anfang war es wirklich so, ist natürlich auch doof. Wenn du bei 30 Grad da schwitzt, wie soll ich das jetzt mal vorsichtig ausdrücken? Ich bin ja Rheinländer, also einfach übertrieben schwitzt. Da hat es ja das weibliche Geschlecht viel einfacher. Je kürzer, desto besser und alles sieht immer toll aus. Und dann hast du ein Hemd an, die Weste und wenn du dann, das ist natürlich dann mit dem Wohlbefinden etwas schwierig. Da habe ich dann mal eine kurze Hose angehabt am Anfang, des Öfteren auch sicherlich. Und heute ist es aber so, weil aus Respekt dem Sport gegenüber habe ich jetzt schon so geswitcht, dass ich dann doch dementsprechend traditionell ehrlicherweise mich kleide. Aber ich bin ein bisschen abergläubisch, was die Kleidung angeht und überhaupt die ganze Tagesplanung.
Mm, okay. Es gibt da ja viele Ansätze. Ich kenne einen alten Zocker zum Beispiel aus Gelsenkirchen. Der hat mir mal erzählt, dass er immer, wenn er eine rote Ampel sieht unterwegs, dass er dann nie auf die Rennbahn fährt. Oder dann dreht er um aus Aberglaube. Aber der ist auf jeder Rennveranstaltung. Also von dem her, ich weiß nicht, was für Feldwege der fährt. Sonst halt so diese Sache mit, man trägt immer die Glückskrawatte und was weiß ich was, kenne ich auch schon. Was ist es bei dir, der große Aberglaube?
Ja, sind zwei Sachen. Also ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Sportbereich. Früher mal ganz also höheren Sportbetrieben. Und es ist halt so, dass ich immer, wenn meine Pferde laufen, entweder spätestens am Tag vorher, meistens aber am gleichen Tag, gehe ich laufen. Und dann denke ich über die Rennen nach, denke darüber nach, wie die Pferde laufen. Und manchmal ist es ja nun auch so, wenn man sich dann auch nochmal anstrengt. Also man kann dagegen joggen und dabei noch telefonieren, das tue ich eher weniger. Und wenn es dann anstrengend wird, dann denke ich an meine Pferde. Also ich bin zum Beispiel jetzt morgen, habe ich einen Starter und da bin ich jetzt erstmal gelaufen. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe so ein Glücksjackett in traditionellem Blau, das eine Kapuze hat. Mhm. Und eine spezielle Hose, eine Stoffhose. darin habe ich die meisten Siege geholt. Und deshalb ziehe ich die meistens ehrlicherweise wieder an. Gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel 2, 3 Renntage hintereinander habe, dann wird es auch mal was anderes sein. Dann haben die Sachen schon in der Wäsche.
Aber hast du in Hannover jetzt, als Shimei Black Type geholt hat, auch dein Glücksjackett an oder nicht?
Ja, na klar, natürlich, ja. Auf jeden Fall.
Okay.
Manchmal hat man ja so Sachen, die, wo man sagt, das macht man immer wieder, und manchmal ist es aus dem Bauch raus. Zum Beispiel war es beim 1. Mai, glaube ich, war das, Renntag in Hannover. Stallfarben bei mir sind ja weiß-grau und dann ist die Kappe auch grau. Und wie der Zufall es will, hat der andere Starke da den American Prince geritten. Und warum auch immer, haben die Mädels vergessen, die Kappe, die richtige Farbe. Und hat den schwarze auf. Mhm. Dann hat er gewonnen. Im 2. Rennen habe ich dann gleich zu ihm gesagt, du brauchst nicht mehr in Grau reiten. Kannst gleich in Schwarz weiterreiten. Und da bin ich abergläubisch. Jetzt habe ich danach aber nicht mehr gewonnen. Jetzt reiten wir wieder in Grau. Aber
jetzt reiten wir wieder in Grau. Jetzt ist wieder alles beim Alten. Gut.
Ja.
Adel, wir müssen mal jetzt noch so ein bisschen über all das sprechen, was bei dir so in der Vita drin steht. Ich habe ja einiges ergoogeln können, bei dir ist das Gute, ja, du hast ja einen eigenen Wikipedia-Eintrag sogar und man liest ja ganz, ganz viel über dich. Also das Erste, und da muss ich jetzt gleich schon mal wirklich mit der Tür ins Haus fallen, was ich nie gedacht hätte, dass du nächstes Jahr 60 Jahre alt wirst.
Da bist du nicht der Einzige. Und wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich dann auch nicht.
Das ist krass. Wie machst du das? Sind das diese Ägypter-Gene, die einfach so ein bisschen, habt ihr uns da uns was voraus, dass wir einfach immer schon mit 30 scheiße aussehen irgendwie und ihr Südländer halt eben nicht? Oder woran liegt das? Oder ist das bei dir einfach, weil du so...
Nee, ich glaube ganz ehrlich, bei mir, also ich hatte auch eine familiäre Vorbelastung, aber ich glaube, bei mir war es so seit Kindesbein. Ich habe mich im Verhältnis, also ich habe nie geraucht.
Ja.
Nie Alkohol getrunken, also nie Alkohol. Natürlich habe ich auch mal einen Apfelkorn und dann habe ich zweimal gekotzt und danach wusste ich, das ist keine tolle Idee. Und mit dem Rauchen, das hat mir nie geschmeckt. Also ich habe im Grunde genommen, bis heute trinke ich eigentlich keinen Alkohol.
Mhm.
Also super selten mal ein Glas Wein. Und wegen des Sportes habe ich natürlich immer gesund ernährt und ich glaube, das macht es auf Dauer in Verbindung mit Sport schon aus, dass man auf jeden Fall positiv unterstützen kann und nicht hinterher aussieht wie sein eigener Opa. Das ist natürlich auch blöd.
Hm. Aber ja. hast du Angst vor dem 60. Geburtstag? Weil das ist ja schon so ein Meilenstein.
Eigentlich nein, überhaupt nicht. Weil ich sag mal, jedes Lebensjahr ist ja wirklich toll. Wenn ich mir heute vorstellen würde, ich denke an meine Zeit zurück, als ich 20 war, dann schmunzel ich natürlich. Aber wenn du mich heute fragst, ob ich nochmal 20 oder 30 sein wollte, eher sicher nicht.
Hm.
Weil jedes Jahr ist ja was Besonderes an Erfahrungen, die dazukommen, gute und schlechte. Und ich bin der Meinung, dass schlechte eben auch dazukommen müssen, weil nur aus diesen lernt man ja. Aus den guten lernst du bedingt. Die schlechten, die bleiben etwas länger. Insofern freue ich mich eigentlich auf jedes neue Jahr. Letztendlich ist es wahrscheinlich aber auch so, dass man das große Glück hat, sage ich mal, wirklich Glück, gesund zu sein, mobil zu sein, dass man die Sachen alle noch machen kann, die man gerne auch jetzt noch machen möchte. Ja, sonst, wenn ich das nicht könnte, morgen früh ich nicht morgen Shimei reiten könnte, Romy's Power reiten könnte und noch den einen oder anderen, dann würde mir was fehlen. Und da bin ich dem lieben Gott jeden Tag dankbar für.
Also das heißt, du reitest auch selbst in der Arbeit komplett mit?
Ja, klar. Also ich habe ja, was, das wissen die wenigstens überhaupt nicht. Ich habe Dressur, Vielseitigkeit und Springen geritten, aber immer mit eigenen Galoppern, die ich selber umgeritten habe. Hm. Das weiß nur gar keiner. Ich habe auch einige Hengste zur Körung gebracht, die zu den verschiedenen Verbänden. Ich habe immer früher als Kind Ponyrennen geritten, so bin ich überhaupt dazu gekommen. Und irgendwann habe ich gedacht, du, das mit den Rennpferden, das hat mich einfach in irgendeiner Form, das ist wie so ein Virus, den kriegst du und dann wirst du den nicht mehr los. Ja, und am Ende, warum habe ich das gemacht? Auch wie meine Trainerausbildung. Ja, das ist eigentlich Lars Wilhelm Baumgart zu verdanken.
Oh.
Wir sind jetzt keine Freunde, aber das ist immer ganz unterhaltsam, wenn wir da zusammenhängen. Und er hat gesagt, du kannst doch gar nicht reiten, du kannst auch nicht trainieren. Ja, jetzt habe ich meine Trainerausbildung gemacht und ich reite, glaube ich, schon nicht so schlecht, zumindest für jemanden, der das noch nicht so lange macht. Und ich will das ja auch selber wissen. Ich möchte das nicht, dass mir einer sagt, ja, der macht das oder dann dieses, sondern ich will wissen, ob der sein Bein wechselt, wie der richtig atmet, ich übertreibe es ja nicht, ich muss ja nicht das Rennen gewinnen, aber einzuschätzen, wie ein Pferd drauf ist, ist der krumm wie eine Banane, hängt der, oder habe ich das Gefühl, ich sage, du kannst nicht verlieren.
Aber wie bist du denn grundsätzlich dazugekommen? Weil so in der Wahrnehmung ist es so, auf einmal war Adel da. Ne? Also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren jetzt, seit 4, 5 Jahren so irgendwie. Und davor hat man zumindest das Adel-Ressort oder dich als Besitzer und auch als später eben als Trainer oder als Besitzertrainer gar nicht so wirklich wahrgenommen. Also wie kam das? Wann bist du dazugekommen und warum?
Also das kam ehrlicherweise so ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Und das habe ich auch unter anderem dem Herrn Apel zu verdanken, weil ganz, ganz früher, die meisten wissen das vielleicht, also die mich kennen, dass ich ja eigentlich aus der Humanmedizin komme. Mhm. So, und da gibt es eben eine Therapie und da war eines der alten Schlenderhahner Pferde, das Pferd hieß Ametrin. Und und der hat den Sehnenschaden und damals habe ich das Pferd mit Sehnenschaden gekauft und habe ich mit dem Herrn Apel eine Vereinbarung getroffen. Ich kaufe das Pferd, ich behandle den ein Jahr und dann geht er zurück ins Training und dann teilen wir, was der gewinnt. Und nach einem Jahr ist er zurückgegangen ins Training, da hat er beim ersten Start gewonnen und beim zweiten Start war er Zweiter. So, damals war dieser Herr Giet da noch Training und dann war der zwar Zweiter und dann haben die gesagt, ja, aber ob der nochmal ganz nach oben kommt, ich weiß nicht. Und dann habe ich das Pferd genommen und bin zu dem alten Schlenderhahner Trainer gegangen, der hieß Hirschberger, der war auch in Mülheim. Und dann kommt der Brüller. Und dann habe ich damals gefragt, das kostete, glaube ich, damals 1.500 Mark, irgendwie sowas im Monat, habe ich gesagt, ich gebe ihm jetzt 1.200 Mark extra, ob das möglich wäre, dass der Ametrin mittags nochmal eine Stunde Schritt geritten wird oder sowas. Dann haben die gesagt, das geht nicht, von der Infrastruktur geht das nicht. Mhm. Das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, wo ich gesagt habe, jetzt, ich wollte nie von anderen abhängig sein, in keinster Weise. Haben gesagt, du, jetzt will ich dann einmal alles richtig machen und daraus ist das Adel-Resort entstanden.
Ja, aber trotzdem jetzt nochmal, wie bist du grundsätzlich dazu gekommen? Also weißt du, ich meine, das mit dem Ametrin habe ich jetzt verstanden, der war ja, ich glaube, der war sogar in der Union platziert und da ist man ins Derby gegangen damals und so und dann hat er eben seine gesundheitlichen Probleme bekommen, wenn ich ihn jetzt nicht ganz verwechsel. Aber grundsätzlich, wie bist du zum Rennsport gekommen? Weil du gehst ja nicht einfach irgendwie zu Gestüt Schlender und sagst, gib mir mal irgendeinen, der...
Die Geschichte ist ganz, ganz witzig. Ja. Jetzt können sich die Leute alle mal die Bäuche halten. Ich habe gesagt, ich erzähle die eigentlich gar nicht, aber die ist wirklich witzig. Und zwar so ein bisschen, dass ich was mit Vollblütern nach der Galopprennbahn mal mache. Das hat sich damals rumgesprochen. Und zwar gab es mal einen Besitzer aus der Schweiz, der war bei dem Herrn Löwe Trainer. So, der hatte mich angeschrieben und dann ist der Löwe, da hatte ich noch gar keinen Stall, und hatte mich gebeten, ob ich auf seine Pferde Acht geben könnte, damit die eine bessere Chance hätten nach der Karriere, weil sie gehört hätten, dass ich das mache. Dann habe ich die Pferde damals bekommen, das waren 3 Stück, um die habe ich mich gekümmert, der eine ist gekürt worden, mit dem anderen habe ich Vielseitigkeit geritten, Springdressur platziert, so. Und über diesen Weg hat damals die Baronin von Ullmann, die hatten ein Pferd, der hieß Schamal. Ich glaube, ein 80-Kilo-Pferd. Und was ist passiert? Und dieser Schamal, der ist als gekürter Hengst für die Warmblutzucht nach Holstein verkauft worden. Und dann hat man für 30.000 Mark ist er damals verkauft worden. Und dann hat man leider festgestellt am Phantom, dass der kein Sperma hat und dadurch zeugungsunfähig war. Da gab es dann ein großes... also ein Klinikpapier von der Uni Hannover, dass der kein Sperma produzieren kann. Somit, damit war der wertlos. Und dann kamen die irgendwie auf mich und über den Holsteiner Verband. Und da habe ich gesagt, ja, dann ob ich den Schamal nehmen würde. Da habe ich damals noch 3.000 Mark dazu bekommen. Und ich sage, ich kümmere mich drum. Das Lustige war, und jetzt kommt es, dann habe ich das Pferd aufgeladen und bin mit dem Schamal zur Uni nach Gießen gefahren. Habe gesagt, das will ich mir doch mal alles selber angucken. Dann ist er auf das Phantom gekommen, hat da das gemacht, wofür er
bezahlt wird, sollte. Quasi.
Ja, mhm. Und ist dann, ne, und das wurde nichts. Und was ist mir da aufgefallen? Dann kriegte ich das zweite Attest von der Uni Gießen, der ist zeugungsunfähig. Und damals, zu dieser Zeit, heute gibt es ja die Taschen, für die verschiedenen Schwanzgrößen. Damals nicht. Und da ist mir aufgefallen, das Prachtstück von Schamal passt in keinster Weise zu der Tasche. Ich habe gesagt, ich glaube diesen Unis nicht. Und dann habe ich mir eine dauerrostige alte Stute gekauft, habe die zusammengetan ist da einmal draufgesprungen, bupp, war die tragend. Habe ich die Fotos, habe ich die direkt weitergeschickt und am Ende habe ich den Schamal verkauft an einen für 7.000 Euro an einen alten Besitzer, der hatte 5 Warmblutstuten und hat, dann ist er mit denen gelaufen, alle tragend. So bin ich eigentlich dazu gekommen und ist der Kontakt damals gekommen. Ja, und dann hatte der Arme einen Sehnenschaden, dann haben die wieder angerufen und da haben wir gesagt, ja, ich mache da was in Hamburg ziehen, wir können mal was ausprobieren. Und so ist eigentlich damals der Einstieg über Schlender angekommen. Das habe ich also auch Herrn Apel so ein bisschen zu verdanken. Ja, und dann habe ich Ametrin bei den Rennen gesehen und da war es um mich geschehen. Ich habe, der Thomas Müller stand damals, der Fußballer, neben mir in München. Als er das erste Mal gelaufen ist und gewonnen hat, das war, glaube ich, 2011 oder 2012. Du, da habe ich gequiekt wie ein Erdhörnchen. Die letzten 400 Meter gab es dann kein Halten mehr. Und ja, da war es um mich geschehen. Ja, und dann hat der Virus eingesetzt. Das war's. So bin ich eigentlich in die Faszination Galopprennsport eingetaucht und bis heute habe ich dann nicht mehr losgelassen.
Gut, also das müssen wir mal aufklären. Phantom, das ist, da simuliert man quasi eine Stute. Das ist also quasi eine Sexpuppe für Pferde. Okay. Und war der.
Ja, genau, so ein genau.
Ja, und war der Schniedel jetzt zu klein oder zu groß?
Nein, zu klein. Das passte nicht von der Reibung her. Das ging nicht.
Der war zu klein. Okay.
Kinder gesehen.
Ja, gut, okay. Das, ja. Naja, gut. So, wie kriegen wir da jetzt niveautechnisch die Kurve? Gequiekt wie ein, gequiekt, was hast du gesagt, wie ein Eichhörnchen oder irgendwas? So ja, kenne ich. Wie ein Erdhörnchen, genau. So kenne ich die. Wir haben es ja auch gesehen, in der letzten Sportwelt war ja ein schönes Foto von uns beiden, wo schon nebendran stand, Alexander Franke hat wohl Tinnitus, nachdem er neben Adel Massa das Listenrennen beobachtet hat, als seine Scheimei da Dritte geworden ist. Das ist wirklich bei dir das, was ganz auffällig ist, dass du wirklich sehr, sehr emotional bist, dass du unfassbar abgehst und das haben manche am Anfang nicht so richtig verstanden. Ich erinnere mich noch an irgendein größeres Rennen in Hamburg und da ist dein Pferd, glaube ich, ich weiß nicht, ob Vorletzter oder Letzter geworden, aber war am Feld zumindest nah dran und das hat dich schon so gefreut und du hast so gejubelt und da haben alle drumherum dann irgendwie gesagt, was ist denn mit dem los? Der ist doch gerade irgendwie Letzter geworden oder Vorletzter, ne? Also das heißt, bei dir geht es nicht nur ums Gewinnen, sondern dir reicht das manchmal auch, wenn du einfach weißt, die Pferde, die man komplett abgeschrieben hat, die bleiben am Feld dran. Oder wie kann ich das verstehen?
Ja, also man muss ja, ich glaube auch, dass das ist zum Beispiel eine Sache, dieser Slogan von Deutscher Galopp, nur der Sieg zählt, den sollte man doch wirklich überdenken.
Gibt's
das
den?
Das ist meine persönliche.
Echt?
Ja, den gab's mal, nur der Sieg zählt.
Ach,
ui. Und wenn man mit vielen Leuten spricht, sagt du, nicht gewonnen, so. Und dann finde ich das ehrlicherweise völlig schwachsinnig, weil es kann doch nur einen geben, der gewinnt. Ich meine, ich habe zweimal Olympia gespielt. Ich kann nicht gewinnen. Der war aber von 64 da mitzumachen, dabei zu sein, weil wenn man das weiß und alle bleiben zu Hause, dann hat man hinterher Black-Type-Rennen mit 3 Pferden. Das war genau der Fall, den du geschildert hast. Da habe ich Rapido damals im Hansa-Preis mitlaufen lassen. Hm. Da kriegten die alle einen Föhn und sagt, der wird 20 Längen Letzter, was ist das? Darum geht es doch gar nicht. Ich wollte damals als Newcomer für mich nur mal sehen, wie weit bin ich denn wirklich außer der GAG, sondern wirklich, wenn ich das einmal sehe, wie viele Längen bin ich denn weg von den Besten der Besten? Das waren 6 Längen vom Sieger. Und darüber habe ich mich gefreut. Es war auch der Einzige, das ging ja nur für mich persönlich. Ich wollte wissen, wo ich mit dem Pferd stehe. Der hat für den letzten Platz 10 Kilo Aufgewicht gekriegt damals. Da kann man natürlich sagen, das ist völlig schwachsinnig, aber darum ging es mir überhaupt gar nicht. Sondern ich wollte einfach nur wissen, wo stehe ich. Und man kann darüber diskutieren, ob das jetzt sinnig oder unsinnig mache. Ich mache viele unsinnige Sachen. Mhm. Aber wenn sie mir Spaß machen und dem Pferd nicht schaden, dann ist das egal. Aber dass man sich darüber freut. Für mich ist das Ziel, mitzumachen. Die Pferde müssen gesund rauskommen. Und wenn ich platziert bin, 1 bis 5, und das in der Regel regelmäßig, dann freue ich mich darüber wie ein kleines Kind und bin ich enttäuscht, wenn ich nicht gewonnen habe, eine Nase Zweiter war. Das halte ich nicht für richtig, weil es kann immer nur einen geben, der an diesem Tag gewinnt. Und der Respekt den anderen gegenüber, das finde ich ja noch viel wichtiger. Er war immer der Jockey, dann war es das. Ja, aber selbst wenn er so ist, der ist halt auch nur ein Mensch, der Jockey. Und das ist mir halt wichtig, das gehört ja zum Sport dazu. Mund abputzen, weitermachen, nicht unten liegen bleiben und jammern, warum man nicht gewonnen hat. weil ich finde das ganz wichtig, der Respekt von den anderen, dass die an dem Tag eben besser waren, vielleicht auch manchmal glücklicher, auch das gibt's, aber die Enttäuschung, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter zu sein, das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen und finde ich auch unheimlich schade, weil das sollten wir vielleicht alle mal im Auge behalten, dass das ist doch eine super Leistung, unter die ersten 3, 4, 5 zu kommen.
Ja gut, das ist natürlich das, wir haben ja natürlich auch so eine Sportart, da wird halt der Sieger geehrt. Ne? Wir haben ja nicht dieses Podest mit Erster, Zweiter, Dritter oder irgend sowas. Ne? Das macht vielleicht auch so ein bisschen den Unterschied. Ne? Also nur der Sieg zählt, fände ich jetzt schon, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, irgendwie, ob es das Motto irgendwie noch gibt, Gott sei Dank nicht mehr. Was ich krass finde immer, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch von Deutscher Galopp ist, aber es gibt doch dieses Motto, das einzige Hobby, bei dem man Geld verdienen kann. Und das finde ich irgendwie so zynisch, wenn man selber Besitzer und Züchter ist und weiß, was das alles kostet, ja. Und dass man lieber zum Lidl einkaufen geht als in den Feinkostladen, aber dafür halt 5.000 Euro im Monat für was weiß ich für einen Mist bei Pferde ausgibt. Und dann kommt der Slogan, das einzige Hobby, bei dem man Geld verdienen kann. Da kann ich mir immer, da reiße ich mir am liebsten selber die Haare immer raus, wenn ich das höre. Aber das nur am Rande.
Also das, ja, aber das ist ja auch so. Ich meine, im Grunde genommen kostet der Galopprennsport eine Menge Geld, aber das weiß man ja. Also ich kann die Leute immer nicht verstehen, die dann mitmachen und dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, jammern. Die Kosten sind doch bekannt. Das ist doch, das weiß doch jeder, wenn ich das tue.
Ah, naja, so richtig bekannt. Also es ist schon ein Unterschied, weißt du, wenn du dir ein Pferd kaufst irgendwie und es geht alles gut und das passiert ja auch manchmal, ja, dann kostet es nicht so viel, wie wenn du jetzt halt eben dein erstes Pferd hast, wo dann mal was ist. Ja, wo dann OP ansteht oder allein schon die Tierarztkosten oder sonst irgendwas. Das geht schon alles unheimlich ins Geld und sind Kosten, mit denen man vielleicht am Anfang nicht so wirklich rechnet.
Also da gebe ich dir natürlich recht, man wächst mit der Sache natürlich auch ein bisschen da rein. Nur, ich meine einfach, ich kann ja nur für mich sprechen, das ist ja auch nicht allgemeingültig. Es gibt ja für viele Sachen viele verschiedene Ansichten, Meinungen etc. Und es wird ja sowieso ganz viel immer gequatscht. Ich verbrenne halt ganz viel Geld, das weiß ich. Aber mir hat immer Geld ausgeben mehr Spaß gemacht als Geld verdienen. Und die Pferde lieben mich. Ich habe noch nie gesehen, dass ich zum Stall kam bei meinen 20 Pferden, 30 Pferden, da habe ich noch ein paar Springpferde, dass ein Pferd mich angemeckert hat oder mich gefragt hat, warum ich zu spät komme oder über Essen gemeckert oder irgendwas. Und das macht mir einfach eine super Freude. Und ganz ehrlich, bin ich am liebsten bei meinen Pferden.
Kenne ich, geht mir genauso. Wenn ich richtig viel gearbeitet habe, gehe ich zu den Pferden, um mich quasi davon zu erholen.
Ja, 100%. Das ist ja ehrlich auch das Tolle, weil das kannst du ja mit Geld gar nicht kaufen. Manchmal ist es ja so, man möchte sich so erholen. Jemand anders ist da, du hast aber das Gefühl, du musst dich unterhalten oder du willst eigentlich nicht mal beobachtet werden oder zumindest nicht von Menschen. Im Gegensatz, wenn die Pferde dir dann deine Aufmerksamkeit widmen, wiehern, wenn du kommst, grummeln, dir den Kopf hinhalten. Das sind einfach alles so Sachen, die man mit Geld nicht kaufen kann. Und darum ist das für mich eben so, Geld ist nicht alles. Wir sind doch sowieso alle überprivilegiert. Zumindest in diesem Bereich. Uns geht es da wirklich super gut. Und deshalb sage ich, jeden Tag genieße ich, bin dankbar, wenn wir alle gesund bleiben, alle meine Lieben, Familie natürlich, die Pferde sowieso. Und freue mich einfach auf jedes neue Ereignis. Ja, insofern bin ich einfach nur happy.
Das ist gut, das klingt sehr positiv. Ich würde jetzt gerne an der Stelle deshalb auch tatsächlich schon mal eine unserer Kategorien vorziehen. Ja, und zwar den schönsten Moment im Rennsport, weil wir einfach gerade in so einer positiven Stimmung sind und fangen damit einfach mal an.
Der schönste Moment.
Also, da gab es ehrlicherweise zwei. Eins war davon, gab jetzt viele, also nicht viele, so viel wie die anderen, aber ich habe ja noch nicht so viele Siege errungen, aber einer war besonders und zwar im letzten Jahr in Dubai. Mhm. Da hatte ich ja meinen ersten Starter und das war etwas Besonderes, weil den hatte ich ja in Dubai im Quip, im Training und den habe ich gekauft, wie immer, auf 4 Beinen, lahm, überall, alles was geht. Und da bin ich da immer 3 Wochen hingeflogen mit einem Tierarzt zusammen, jede Woche. haben wir das Pferd behandelt. Das war bei jemand anders im Training. Und der Brüller war, der Trainer hat zu mir gesagt, der ist immer nur Letzter. Und wir haben überhaupt kein Vertrauen. Du kriegst von uns nicht den ersten Jockey. Du kriegst von uns den zweiten Jockey. Und dann habe ich gesagt, okay, mach das. Aber tu mir einen Gefallen. Mach alles, was geht, weil das war so eine Scheißbahn. Das war in Jebel Ali und der hatte eine Außenbox, kann sich jeder angucken. Der muss nach vorne, egal wie. Dann hat er mit 6 Längen gewonnen. Und dann war ich der erste Deutsche, der in Dubai dann Rennen so gewonnen hat, in Jebel Ali. Und das war irre. Und dann habe ich die Araber so gedrückt, dass denen die Gandura und der Kaftan Kopfschmuck verrutscht ist. Das war ein super Moment. Also das habe ich irre habe ich mich da gefreut. Und da war ich natürlich ganz aus dem Häuschen, weil auch die Araber sich ja ein bisschen ähnlich freuen, so wie die, also auch mit so einem Stock im Po, nicht so richtig, dass man jetzt so sagen könnte, na, wie sehr freuen die sich denn? Wo ist denn das Adrenalin und das Feuer? Ja, und da war ich völlig aus dem Häuschen. Also das war schon was, das war schon was Besonderes. Und das, was du gerade angesprochen hast, das war gar nicht der Sieg, sondern das war tatsächlich die erste Black Tie-Platzierung mit Shai Mei. Das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Und da bin ich auch meinem Freund Lucien dankbar, dass der mir dieses tolle Pferd verkauft hat. Ich habe das ja von Lucien van der Molen gekauft. Das ist eine Stute, die kommt aus dem Ausgleich 4. Und die hat ja damals auch schon für Lucien gewonnen. Und ich bin eben super happy, dass wir jetzt noch einen wirklich großen Sprung nach vorne gemacht haben und glaube, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Und das hat mir eine Selbstbestätigung gegeben und mich hat das für das Pferd so gefreut. Für meine ganze Mannschaft, für alle, die da mitmachen. Und das war wirklich was ganz Besonderes, wo man eben nicht aufgegeben hat. Und da ist halt natürlich noch umso schöner, wenn mir dann andere aus dem Galopprennsport sagen, du wirst mit 20 Längen Letzter. Das lass mal sein. Hm. So, das, aber jetzt nicht, weil die anderen jetzt nicht recht hatten, sondern ich habe mich darüber gefreut, dass ich an das Pferd geglaubt habe und natürlich nicht ganz zuletzt auch dem, wie wir es angehen.
Das war nämlich der Weg, der so ein bisschen ungewöhnlich war. Ne? Also Shai Mei ist, wie du es gesagt hast, ein Pferd, das eigentlich ja so aus den unteren Handicaps kam. Ich glaube, als du Shai Mei gekauft hast, hat Shai Mei, glaube ich, gerade einen Ausgleich 3 gewonnen. Das ist ja nun jetzt schon mal gar nicht ganz so schlecht, aber ja, noch weit, weit weg von Listenebene. Und war aber immer auf diesen ganz kurzen Distanzen unterwegs. Immer 1200 Meter, 1400 Meter, sowas. Und dann hast du mit dem Ziel, ins Listenrennen über 1400 Meter zu gehen, das Ziel hattest du schon, gesagt, wir gehen vorher als Vorbereitungsrennen in ein Listenrennen über 1800 Meter. Und da bin ich jetzt ganz ehrlich, so viel ich mich ja hier selber gerne ab und zu mal lobe, da war ich einer von den Idioten und dazu stehe ich, die zu dir gesagt haben, Adel, das ist eine Scheißidee. Da saßen wir zusammen im Rumas unten im Restaurant und da habe ich gesagt, also 1800 Meter und dann 1400 Meter, das ist Quatsch. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, da erinnere ich mich dran und das ist auch richtig, was du sagst. Du warst aber hinterher trotzdem, im Gegensatz zu den anderen, habe ich dich gefragt, ja, mache ich das denn jetzt, weil ich blöd bin? Oder wie ist es dazu gekommen? Weil die meisten ja sagen, guck mal, das ist ein 12- und 1400-Meter-Pferd, so wie trainiert. Wie ist es dazu gekommen? Da gibt es natürlich einen Grund zu. Und zwar, ich habe die selber geritten im Training und die hat nicht nur einmal, morgen reiche ich auch, so, und die hat im Training gezeigt, dass das eigentlich gegebenenfalls ein Pferd ist, was Steherqualitäten hat. Also wenn die nach 3000 Meter immer noch nicht müde ist, oder zumindest der immer noch ins Gebiss springt, dann weißt du, dass das Pferd vielleicht ein anderes Potenzial hat. Es gibt bestimmt ganz viele Trainer, die erfahrener sind als ich, die könnten wahrscheinlich noch viel mehr draus machen. Ob das Peter Schürgen ist oder Subi ist oder Markus Klug ist, gar keine Frage. Aber das war der Punkt, weil ich gesagt habe, du pass mal auf, das glaube ich. Das lügt nicht. Und Gott sei Dank habe ich jetzt ja mit der Laura Dams auch noch mal jemanden, die sagt, du, deckt sich unser Gefühl? Ja, sagt die, du, das deckt sich. Und deshalb ist das natürlich etwas, was mir klar war. Und wenn man sich dieses Rennen aber nochmal anguckt, das ist auch meine persönliche Meinung, wir sind da knapp geschlagen Fünfter gewesen über 1800 Meter. Und wenn in dem Falle der Jockey, sagen wir mal, etwas mehr Vertrauen zu mir als neuer Trainer, in Anführungsstrichen, gehabt hat, da hat der Tommaso Scardino, dem habe ich gesagt, den musst du knattern lassen von vorne. Es gab dann Ständerstart So, und dann ist er nach vorne gegangen, aber da hätte ich auch nebenher laufen können. Das war so ein Hoppelzeug, die ersten 400-500 Meter. Das genau nicht. Ich wollte, dass der fünf Längen weggeht. Aber wie dem auch immer, das hat er super gemacht. Und da sind wir Fünfter geworden. Und dann wusste ich, du, die kann das. Da waren ja andere gute Pferde drin. Und deshalb war ich auch so optimistisch, als gesagt hat, in dem Listenrennen für Stuten über 1400 Meter, da werden wir eine ganz scharfe Klinge schlagen. Und habe mich super gefreut, dass es genauso eingetroffen ist.
Jetzt hast du Black Type, jetzt ist er auch für die Zucht interessant. Züchtest du schon oder hast du spätestens mit ihr das vor?
Also, was mich am meisten gefreut hat, da wollte ich noch mal kurz sagen, das waren zum Beispiel die Reaktionen, und du hast schon recht, du kannst hier Handicaps gewinnen, das ist alles wunderbar, aber wir haben ja so eine, ja, wie soll ich sagen, Drei-Klassen-Gesellschaft ist Quatsch, aber verschiedene Menschen, Gruppierungen im Galopprennsport. Und ich habe mich zum Beispiel super gefreut, dass der Dr. Oschmann hat mir 2 WhatsApps geschickt, wo er mir gratuliert hat. Und das Netteste war eigentlich, dass er gesagt hat, ich habe die sogar gewettet, nachdem ich im Interview gesagt habe, die hat Steherqualitäten. Und ja, insofern ist das natürlich jetzt etwas Besonderes mit dem Pferd. Ich habe auch ein Kaufangebot dazu gehabt, aber nee, ist ja gar nicht interessant für mich jetzt erstmal, weil ich eben der Meinung bin, dass sich das Pferd noch weiter steigern wird. Und zwar auf unterschiedlichen Distanzen.
Wenn du den Namen nicht sagst, wer dir das Angebot gemacht hat, darfst du sagen, wie viel es war?
Da, wo 5 Nullen sind.
5 Nullen?
5 Nullen.
Da kann sagt man,
jeder, du bist wieder bekloppt. Ja, das weiß ich ja.
Ich weiß ja, wie das ist.
Ich genieße das jetzt einfach, dabei zu sein und zu sagen, pass mal auf, jetzt bin ich der Paradiesvogel. Nee, jetzt, oder andersrum, jetzt bin ich nicht mehr der Paradiesvogel, der in einem Black-Tide-Rennen ein Pferd führt, was chancenlos ist, sondern jetzt bin ich der Paradiesvogel, wo man sagt, ja, der hat ein Pferd, du musst aufpassen, bleib mal schön dran, weil sonst kriegst du sie am Ende nicht mehr.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt natürlich aber auch noch über ein anderes Pferd sprechen, das auch in Black-Tide-Rennen genannt war. Und da haben natürlich auch viele Leute gesagt, das kann schwierig werden. Mono Never. Den hast du in Baden-Baden genannt im Preis der badischen Unternehmen und im Preis der Wirtschaft, ne? Also im Gruppe 2 Rennen. Und der hat sogar noch eine Nennung für den großen Preis von Baden, also fürs Gruppe 1 Rennen. 400.000 Euro, da diese Sensationsdotierung, die es gäbe. Ich war mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass mit diesen großen Hoffnungen, die du in Mono Never gesetzt hast, dass das in Hannover in diesem überschaubaren Rennen eigentlich dann ein Spaziergang wird für Mono Never. Aber das hat dann nicht hingehauen. Warum?
Der hat sich verletzt in dem Rennen. Der hat am Fesselträger links, am Fesselträgerschenkel links, hat er eine deutliche Schwellung gehabt nach dem Rennen. Wir haben den geschallt und leider hat er sich da verletzt. So, und das passt auch dazu, weil der Kadidou, ich hätte alles drauf gewettet, dass wir in diesem Rennen 1, 2, 3 sind. Nicht deshalb, sondern der ist ja 2 Wochen vorher dort gelaufen und ist Nase geschlagen oder Länge, Hals, war doch immer ganz knapp zu Naruto Zweiter geworden. Im Verhältnis zu dem, was der aber an Vorbereitungen gehabt hat, der hat ja nicht 3 oder 4 Galopps gemacht, der hat ein Galöppchen gemacht. Und das hat er aus seiner Klasse rausgemacht und deshalb hat er die Leistung A nicht gezeigt, damit ist er entschuldigt, aber der Grund, warum ich den A in den großen Rennen genannt habe, ist natürlich ein anderer. Das ist ja ein Schlenderhanner Pferd und die wissen genau, was sie tun. Die haben den damals früh schon in den großen Rennen gelandet, weil die sagten, das ist eine Rakete. Danach war der aber immer nur verletzt. Immer nur verletzt. Und trotzdem hat er es geschafft, Ausgleich 1 mehrfach zu gewinnen. Und was natürlich noch dazu kommt, der ist nicht ganz so einfach zu reiten. Also müsste man den Robin Weber fragen. Der ist damit auch fliegen gegangen, genauso wie alle andere auch. Das ist, der kannst du nicht anhalten. So, und dann habe ich für mich gedacht, wie wäre es wohl, wenn so ein Pferd nicht mehr verletzt wäre und der trainierbar wäre? Und das war genau ähnlich wie mit Chai Mei, dass der auch damals in Krefeld über 2200 Meter gewonnen hat. Das hat ja auch der Robin mit, sag du, ich glaube, der kann länger. Ja, da war es die große Frage, kann der überhaupt so einen langen Weg? Und dann hat er mit dem Finger in der Nase gewonnen mit, ich glaube, 7, 8 Längen. Da waren jetzt nicht die besten Pferde drin, aber auch so eine Sea of Joyce, ein renommiertes Ausgleich-3-Pferd. Und das hat er toll gemacht. Und deshalb habe ich gesagt, ja, ich nenne die bis da, weil wir ja anders trainieren bei uns. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit bis Ende September. Jetzt müssen wir mal gucken, was die Verletzung macht, wie lange das dauert. Das kann ich natürlich noch nicht sagen. Und den Weg, warum ich den in Baden-Baden aber abgemeldet habe, das habe ich auch gemacht nach der Unterhaltung mit einmal mit Sascha Weiß, dann mit meinem Spezi Lars Baumgarten, die natürlich in dieser Sache recht hat. Und ich sage, du bist doch nicht ein Vollhorst, aber ein Vollhorn, weil selbst wenn es gehen würde, was sie natürlich alle bezweifeln, dann machst du dir doch die Rennen kaputt. Ich sage so im Ausgleich 2, wenn er das wirklich kann, kannst du doch lieber länger in den Handicaps laufen. Und da haben sie natürlich A recht, vor allen Dingen, ich hätte ja viel mehr Spaß, wenn der jetzt in so einem Rennen gelaufen wäre in Hannover. Und so wie ich das gesehen habe, wäre der nicht Letzter geworden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, nicht mal Vorletzter. Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, dann hätte der so viele Kilos drauf bekommen und hätte ich erst mal zugucken können, weil es dann eigentlich gar kein Rennen mehr gibt. Dann vielleicht nur noch eins alle 6, 8 Wochen. Und so in den Ausgleich 2 gibt es nahezu, ich sag mal, zweimal im Monat die Option, auf unterschiedlichen Bahnen zu starten. Und wenn das kann, wird er natürlich durch diese Siege als Vorbereitung für ein großes Rennen nicht schlechter. Das war der Grund, warum ich den in Baden-Baden zurückgezogen habe. Ich habe gesagt, ja, nein, tun wir jetzt nicht. Wir machen es jetzt anders. Und jetzt drücke ich natürlich die Daumen, weil das ist schon auch ehrlicherweise so ein bisschen ein besonderes Pferd für mich. Der ist so ein bisschen irre. Finde ich mich manchmal so ein bisschen wieder, aber unheimlich liebenswürdig. Unheimlich liebenswürdig. Und da an dieser Stelle möchte ich auch mal der Laura Dams ein ganz, ganz großes Kompliment machen, weil so viel, wie wir in das Pferd investieren, der geht zweimal am Tag raus, plus 3 Stunden auf die Koppel, dann reiten die mittags nochmal 5000 Meter durch den Wald, Schritt. Und mittlerweile gelingt es, dass wenn das Pferd nicht um 100%, aber bestimmt um 60% jetzt schon anfangen können, richtig zu trainieren, ohne dass der von hier bis Köln rennt und du den gar nicht mehr anhalten kannst. Weil das habe ich selber einmal mitgemacht.
Das heißt aber, der Plan, großer Preis von Baden, wenn jetzt alles gut geht, der steht.
Der steht, wenn ich im Training das Gefühl habe, und das ist natürlich auch so, da mögen die Leute mich ja für verrückt halten, das ist ja auch, bleibt ja auch so, aber ich starte da dann, wenn ich der Meinung bin, dass ich auch gewinnen kann. Ob ich dann gewinne oder nicht gewinne, ist was anderes. Aber dann starte ich ganz sicher nicht, um zu sagen, ich werde Siebter. Das tue ich nicht. Und das wird mir im Training, wird er das beweisen müssen. Vielleicht habe ich mich ja auch vertan. Auch das wird es geben. Ist ja nicht schlimm. Dann melde ich den wieder ab und wir laufen weiter im Ausgleich 2. Weil das hat er jetzt ja zweimal bestätigt, dass er das kann. Und insofern müssen wir nur Daumen drücken, dass er gesund bleibt und schnell wieder gesund wird. Und dann bin ich gespannt. Und deshalb habe ich ein Stall voller Wundertüten. Man weiß das nie.
Bei dir weiß man wirklich nie. Du hast mir auch gesagt, dass du eines Tages ein Pferd im Ark haben wirst oder im Dubai World Cup.
Ganz bestimmt. Das ist so eine Sache. Man lebt ja nur einmal. Ich möchte das spüren, fühlen. Dieses Jahr war ich gar nicht weit weg. Ich hatte dieses Jahr erst einmal einen Starter auch im Super Saturday. Das ist ja dieses Vorqualifikationsrennen. Es war ganz witzig, weil wie der Zufall es will, war Gregor Baum und Julia waren auch da. Und das ist schon ein tolles Gefühl, da bei diesen großen Rennen mitzulaufen, mitzumachen. Ja, auch wenn man da nicht gewinnen kann. Aber das sind eben so Sachen wie so ein ARC-Wochenende oder beim ARC oder im Dubai World Cup oder im Royal Ascot, da mitzumachen und dann versuchen zu gewinnen. Und wenn es nicht klappt, ist egal. Aber mit berechtigten Hoffnungen und Chancen dahin zu fahren und zu sagen, du Mensch, wir probieren das.
Aber das sind jetzt Pferde, die trainierst du nicht selbst, sondern die werden in Dubai dann von anderen trainiert.
Ja, also aktuell ist das noch so. Ich habe mich jetzt, also ich bin ja Besitzertrainer, ich mache jetzt meine Trainerlizenzprüfung in Dubai als Public Trainer. Und da müssen wir gucken, wie es jetzt nächste Saison sein wird. Das steht noch nicht ganz fest, aber bleibt weiter spannend.
Wie teuer ist denn das, in Dubai ein Pferd trainieren zu lassen? Also Frankreich, weiß man ja, ist richtig teuer irgendwie im Vergleich zu Deutschland. Wie ist Dubai?
Also die letzte Saison hat das 5.000 Dirham gekostet, das sind 1.200 Euro.
Preis. Und dann bist du aber bei einem guten Trainer, oder wie ist das?
Ja, also ich würde mal so sagen, wenn man jetzt so guckt von der Infrastruktur, sind die natürlich egal wo, rund um Mädern, alle um Längen, wie soll ich mal sagen, von den Trainingsbedingungen natürlich viel, viel hochwertiger ausgestattet als jetzt hier in Europa. Zwischen gut und schlecht, das ist ja eine Frage, wie man das misst. Ist das der, der am meisten Black Type gewinnt? Ist das der, der am meisten Handicap gewinnt? Oder ist es vielleicht sogar der, der mit der Masse an Pferden immer 1 bis 5 ist? Das muss man abwägen. Aber die Preise sind absolut erschwinglich. Und auch die Flugpreise, ich sag mal, das kostet so ein Pferd, kostet 5.000 Euro hin, 5.000 Euro zurück, je nachdem, was man da macht. Aber die Rennpreise sind natürlich viel höher als hier. Und insofern, ja, kann das durchaus mal, weil was machen wir denn hier im Winter? Klar, wir können nach Frankreich fahren, aber da habe ich auch keine Lust zu laufen, im strömenden Regen zu stehen, um zu sagen, weil mir geht es ja eben nicht nur um das Geldgewinn, mir geht es um das Ganze drumherum. Schön ist, mit netten Leuten zusammenzustehen, die Daumen zu drücken, die Emotionen, um die geht's doch. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal in Dubai war, da habe ich für einen der Scheichs aus Abu Dhabi, für Sheikh Mansour, ein Gruppe 1 Pferd wieder ans Laufen gemacht. Der hat zweimal Truck-Rekord gebrochen. Da saß ich da in der besten Loge und hatte so viel Hummer, Kaviar und Geld. Aber wisst ihr, was blöd war? Da war keine Sau neben mir, die ich kannte. Keiner. Ich war ganz alleine. Mhm. Und das macht überhaupt keinen Spaß. Wenn da nicht irgendwie Menschen dabei sind, die man mag, die sich lieben, gern, die sich mit dir freuen, die mit dir traurig sind. Und darum geht's. Das heißt, das alleine macht es nicht. Aber wenn man das, darum bequatsche ich ja schon den Gregor und seine Frau immer, und sagt, du, vielleicht mal so für 4, 5 Tage, für 6 Tage oder mit Jochen Stargardt, mit Sascha Hartung, einfach mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, als kleine Gruppe da was zu machen, das ist schon auf jeden Fall etwas, wo man sich überlegen kann, wenn man sagt, was mache ich denn überhaupt jetzt von Oktober bis April? Und ja, insofern, und ich bin halt ein Sonnenkind. Ich habe es nicht so mit dem kalt-nassen Wetter.
Was natürlich wieder deiner Wurzeln entspricht, oder?
Ja, stimmt.
Ja, das bringt uns mal zu einem anderen Thema. Du hast ja schon gesagt, dass du eigentlich aus dem auch anderen Sportbereich kommst. Und du bist für Ägypten bei den Olympischen Spielen angetreten, aber erst sauspät. Ja. Mit 44 Jahren das erste Mal. Das ist doch, also ich weiß nicht, wie das ist. Tischtennis ist deine Sportart, die andere neben dem Rennsport. Ich glaube eigentlich doch eher, dass man da sehr, sehr jung sein muss, um da so flink und hier um den Tisch rum und was weiß ich was. Oder habe ich das falsch auf dem Schirm?
Ja, im Grunde genommen stimmt das auch, so wie du das sagst. Das war ja jetzt auch etwas Besonderes, weil da gab es ja eine Vorgeschichte dazu. Ich hatte mich schon 1992 für Ägypten, ich habe 2 Pässe, für die Olympiade in Barcelona qualifiziert. Ich hatte alles. Mein Flugticket, die Auslosung. Und damals war es dann dummerweise so, dass der ägyptische Verband, also nicht der Verband, sondern das Olympische Komitee, hatte dann 70 Sportler aus der Delegation gestrichen. Und ich war Afrikameister, also die Nummer 1 in Afrika. Und da bin ich gestrichen. Und da war ich so sauer und enttäuscht, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Und ja, da habe ich vielleicht ein paar Sachen auch gemacht, wo ich gesagt hätte, das würdest du heute nicht mehr machen. Ich habe vom Fernsehen vor lauter Kameras den Sportminister nicht gerade gelobhudet, sagen wir es mal so. Ja, und da habe ich gesagt, das mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder und habe dann gesagt, ich spiele nie wieder. Und dann wegen einer Wette, wie der Zufall es will, dann waren die Weltmeisterschaften hier in Deutschland 2006 und der Präsident war damals mein Doppelpartner und der hat dann gesagt, ja, kannst du uns helfen? Er hat gesagt, ist gut. Und dann bin ich zur WM gefahren und der Trainer, der da war, der mochte mich nicht. Da hat er mich auf der Bank sitzen lassen, die ganze Zeit. Und ein Jahr später war die Qualifikation und da hätte Ägypten 5 schicken können, 4 haben sie geschickt und dann habe ich einen Antrag an das Olympische Komitee geschrieben. Und witzigerweise waren die Leute ja alle älter und dann haben die mit 13-12 dafür gewotet, dass ich die Olympia-Qualifikation auf eigene Kosten spielen konnte.
Für Peking jetzt, für 2008.
Für Peking, für 2008. Und dann ist passiert, wie das immer passiert, weil viele können ja mit Druck nicht so gut umgehen, weil du hast einmal, ist ja nicht wie bei einer Fußball-WM, das ist ja witzig, da kannst du in der Gruppe zweimal verlieren und wirst hinterher noch Weltmeister. Bei einer Olympia-Qualifikation nicht. Die gibt es alle 4 Jahre. Einmal verloren, bist du raus. So, und da hat die Nummer 1 versagt, die Nummer 2 hat es geschafft, die Nummer 3 versagt und die Nummer 4 versagt. Und dann war ich im allerletzten Spiel, da waren 2000 Leute da, da ging es nur drum, wer kriegt das letzte Ticket? Und dann habe ich das gewonnen. Dann hatte ich natürlich die Ehre hoch, was positiv war. In dem Falle war die Schirmherrin die Frau von Präsident Mubarak. Und als ich nach Hause gekommen bin, hat die mich gefragt, hat mich in den Arm genommen, hat sie zu mir gesagt, Adel, du hast die Ehre gerettet. Können wir irgendwas für dich tun? Und dann habe ich gesagt, nein, alles gut, ich bin glücklich, dass ich das machen durfte. Und dann wollte ich weggehen und habe gesagt, ach, Frau Mubarak, eine Sache würde ich Ihnen vielleicht mal ans Herz legen, wo Sie drüber nachdenken können. Dann hat sie gesagt, was ist das denn? Ich sage, es kann doch nicht sein, dass ich mit 44 Jahren daherkomme, Sie machen 2 Jahre Olympia-Vorbereitung, die scheiden alle aus und ich mit 44 schaffe das dann. Ich würde das vielleicht mit Ihrem Trainer nochmal überdenken, ob das der geeignete Mann ist. Am nächsten Tag war der weg.
Leg dich nicht mit Adel an, okay.
Ja, insofern war das eine Geschichte und das war dann eine Wette. 4 Jahre später war ich 48 und da habe ich für die Mannschaft qualifiziert. Und da war es natürlich auch so ähnlich wie mit den Pferden, weil die Leute immer sagen, Mensch, der ist doch schon so alt, wieso kann der denn noch so laufen? Ja, das ist ja alles, also Halbwissen. Es war ja nicht so, dass du da einfach mitmachen musst. Ich musste ja einen medizinischen Leistungstest machen. Jetzt gab es den aber für 44- und 48-jährige ehemalige Tischtennisprofis nicht. Und dann habe ich, das weiß ich noch, in Peking an der Universität in Wuppertal bei Professor Freiwald. Der hat damals die medizinische Leistungsdiagnostik für Assauer gemacht bei Schalke 04. Dann habe ich den Leistungsdiagnostiktest gemacht, der Fußballer von Schalke 04. Und war von 22 an 14. Stelle. Gibt es ein offizielles Dokument so von der Uni Wuppertal. So, und jetzt kann man darüber immer noch diskutieren, waren die alle so schlecht oder war ich eben in dem Falle zumindest so gut, dass man sagt, ja, das schaffe ich. Und insofern war das wieder so eine Geschichte, weil ich es ja blöd finde, wenn andere einem erzählen, was es nicht geht, warum es nicht geht oder ab wann du alt zu sein hast. Das ist ja völliger Schwachsinn. Henry Maske hat verloren, hat mit 44 gegen den Typ geboxt, gegen den er 7 Jahre vorher seinen Weltmeistertitel verloren hat und hat gewonnen. Also das meine ich, ja, war was Besonderes. Und insofern komme ich aus dem Leistungssport und versuche natürlich viele Dinge aus dem Leistungssport in den Pferdesport zu übertragen. Das ist der Grund, warum es auch das Adelresort gibt. Ist ja nicht umsonst ein Hightech-Technik-Zentrum. Gibt es weltweit einmal nur so.
Was ist das Adelresort genau? Also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist Besitzertrainer, das heißt, du darfst ja nicht für andere trainieren. Also bist kein Public-Trainer. Aber man kann trotzdem Pferde zu dir stellen, die trainierst du dann aber nicht. Also was macht ihr da?
Also das Adelresort ist im Grunde genommen, das ist ein medizinisches Hochleistungszentrum für Sportpferde. Es ist, man kann sich das vorstellen wie ein Olympiastützpunkt, in dem aber nicht operiert wird, sondern wo man sagt, die neuesten Errungenschaften, das ist ausgestattet wahrscheinlich besser als ein Olympiastützpunkt. Wenn man jetzt sagt, ob ich jetzt eine Sehne, ein Band oder einen Knochen habe, beim Pferd, beim Mensch oder beim Hund, ist genau dasselbe. Und dort findet man nur die neuesten medizinischen Hightech-Geräte und Therapien aus der Humanmedizin. Da gibt's gar nichts mehr aus dem Veterinärbereich. Der Hintergrund ist, ich besuche auf olympischem Niveau Orthopädie in der Humanmedizin. Und ich besuche gleichzeitig die Kongresse auf olympischem Niveau für Pferdetierärzte. Der größte Olympia-Pferdetierärzte-Kongress ist jedes Mal das letzte Wochenende im Januar der Proveto in Amsterdam. Da bin ich seit 10 Jahren. Und dann gucke ich da und dann gucke ich in der Humanmedizin. Und dann stellt man fest, dass zwischen den beiden Sachen 10 Jahre dazwischen liegen. Also hat das Pferd ein Knochenödem oder der Mensch hat eins, dann werden die Menschen ganz anders behandelt als die Pferde.
Besser.
So, und dann bringen... Ja, 10-mal besser. Mhm. 10-mal besser, da ist das ja ganz, ganz anders. Und dann gucken wir, wie würde, ich sage jetzt mal, um das mal einfach zu sagen, wie würde bei einer Sehnenverletzung Thomas Müller behandelt und wie wird das Pferd behandelt? Dann kriegt das Pferd ein paar Spritzchen, ein bisschen Stoßwelle oder Stammzellchen und dann war's das. So, und jeder kann sich da mal bei uns angucken, was würde einen Bundesliga-Profi kriegen. Was kriegt er? Jeden Tag. Wie oft? Und die haben dann ein Programm von 3 bis 4, 5 Stunden. Das ist das, wenn, ich sage jetzt mal Besitzer, ob jetzt für Rennpferde, Dressurpferde oder Springpferde, die schicken die zu uns, die in anderen Kliniken waren und wo die Pferde ein Rezidiv bekommen hat, also sich erneut verletzt haben. Mhm. Und wo man sagt, das, wir glauben nicht mehr, dass das klappt. Das hat keinen Zweck mehr. Die dann sagen, ich würde gerne noch mal eine zweite Meinung hören. Die kommen dann ins Adelresort. Und das ist natürlich für die Besitzer was Besonderes, weil am Ende geht es ja gar nicht nur darum, was wir machen, sondern jeder Besitzer, Trainer oder Pferdebesitzer würde stellt die Frage, hält der denn auch? Hält er das Rennen aus? Und da würde, und das gibt es im Adelresort und die kriegen von uns eine Garantie. Und diese Garantie sieht folgendermaßen aus. Die haben zwei Optionen. Variante 1 ist, wir haben bei uns ja nicht eine Rennbahn, wir haben 4. Und die haben eine unterschiedliche Eindringtiefe von 0, 3, 5 und 12 Zentimeter Tiefe. Also harten Boden kann ich simulieren oder weichen bis tiefen Boden kann ich simulieren. Und wenn ein Pferd ist, das, ich sag mal, über eine Distanz von 2000 Meter läuft, dann läuft er bei uns eben 2,2 oder 2,4 volle Kanne. Das heißt, wir überziehen die Belastbarkeit, als die ja vorgesehen ist. Das ist die Variante 1. Und die Araber, zum Beispiel aus Dubai oder Abu Dhabi, die uns jetzt ihre Pferde geschickt haben, die haben noch die zweite Option, sagt, das ist alles gut, aber wir wollen das in einem offiziellen Rennen sehen. In dem Falle pachte ich dann die Pferde kurz an und lasse die in offiziellen Rennen laufen, ein, zwei Mal, und dann wissen die auch, dass die Pferde halten.
Also mit anderen Worten, nicht nur Rennpferde, sondern auch viele andere Sportarten, Pferdesportarten und vor allem auch aus dem Ausland kommen auch Leute zu dir.
Ja, ich habe, also es ist ganz unterschiedlich. Ich habe hier aus Deutschland Kunden, aus Dänemark, also meistens sind es Dressurpferde oder Rennpferde. Mhm. Jetzt haben wir gerade ein Vielseitigkeitspferd aus Finnland da. Und das würde mir persönlich natürlich nochmal eine Freude sein, die Menschen, die, wo man sagt, ich sag mal, gerade so Black-Type-Pferde, die wachsen ja nicht wie Kirschen an den Bäumen, dass man die, das kann ich nur jedem raten, die mal bei uns überprüfen lässt, weil sie kriegen eine ganz andere Aussage, einfach weil wir 100-mal besser ausgestattet sind. Das hat nichts mit der Kompetenz der Tierärzte zu tun, das möchte ich nochmal deutlich sagen. Wobei wir alle 4 Wochen den leitenden Tierarzt vom Dubai Equine Hospital einfliegen lassen, weil es natürlich am Ende um die Kleinigkeiten geht. Und für die Pferde eben nur das Beste.
Wenn du jetzt sagst, ihr lasst alle paar Wochen aus Dubai einen Arzt einfliegen, du hast NASA-Technik, du hast dies, das. Kann das irgendein Mensch überhaupt bezahlen bei dir? Also was würden das jetzt kosten, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Pferd, der hat irgendwie ein Wehwehchen, ich weiß aber nicht, was ist, und ich will, dass du den mal einen Monat bei dir hast. Was muss ich da hinlegen?
Also du natürlich kriegst einen Sonderpreis. Also in der Regel kommt das bei uns 5.000 Euro im Monat plus Mehrwertsteuer. Mhm. Ist alles drin. Ob das Pferd ein MRT am Bein braucht oder gegebenenfalls 4. Und jeder, der das weiß, was ein MRT kostet, CT kostet, Chiropraktik, Zierarzt, Zahnarzt, Training, Laufband, Höhenkammer. Pferde sind ja mehrere Stunden unterwegs. Das heißt, die Menschen kriegen eine Rechnung im Monat. Ist alles drin. Und in der Regel, je nachdem, was es ist, ist natürlich eine viel, viel kürzere Heilungszeit auch zu erwarten, weil das gesamte Programm der Behandlung ja viel intensiver ist, also qualitativ hochwertiger und viel intensiver. Insofern ist die Heilungsqualität höher und die Zeit der Heilung kürzer, als wenn man es klassisch weiß oder macht.
Das wollte ich wissen. Ich wollte mal eine Zahl hören. Aber du bist ja ehrlich wie immer. Und wenn wir schon bei der ehrlichsten Kategorie sind, die wir überhaupt nur hier haben, dann kommt jetzt der peinlichste Moment. Und da hast du mich richtig angefixt, weil du gesagt hast, das ist auf jeden Fall eine Story, die gar nicht alt ist und die lustig ist. Ich bin gespannt.
Der peinlichste Moment.
Ja, der peinlichste Moment auf der Rennbahn war tatsächlich der Tag, an dem die Schallmeters-Listenrennen Dritter war. Da war ich natürlich nicht auf Wolke 7, sondern auf Wolke 700. Und ich war ja bei dem Rennen mit meiner Tochter. Und dann hatte ich 3 Mitarbeiter von mir mit, die Angelique Erkens, die Laura Manuela Dams und die Frau Wiesner. Und dann ich habe es manchmal mit dem Beobachten meiner Pferde, wenn die im Rennen laufen, nicht so. Da komme ich schon mal so ein bisschen durcheinander. Ja, und dann ist der Mono Never gelaufen. Und irgendwie, weil beide eine schwarze Kappe hatten, habe ich mich mit dem Autumn vertan. Und dann ist
der gewonnen hat.
Und dann bin ich abgegangen wie ein Zettel. Oh, nee. Komm jetzt, der gewinnt. Und bin da rumgezappelt wie ein Erdhörnchen. Und hab die Arme hochgerissen und irgendwann... Meine Tochter war erst neben mir, dann guckte ich, dann war die auf einmal weg, dann stand die auch hinter mir. Und dann habe ich mich umgedreht und in die 4 8 Augen geguckt. Er sagt, was machen Sie da? Der Mono Never ist letzter. Da gab es eine kurze Pause und da habe ich gesagt, man muss sich auch mit den anderen freuen können.
Oh je. Nee. Aber
das war so schlecht. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die hatten beide eine schwarze Kappe auf. Da habe ich gedacht, der ist vorne. Und das war wirklich, also wenn du die Gesichter gesehen hättest, hätte ich gesagt, du Erde, tu dich auf und lass mich rein.
Grün, weiße Ärmel, schwarze Kappe versus grau, ja. Grau und graue Kappe.
Ja, und schwarze Kappe. Schwarze Kappe.
Ach, ihr hattet die schwarze Glückskappe von Andrasch wieder an, oder was? Hat er genau. Mickey Kanedu gegeben. Okay, mehr. Gut, okay.
Das war so schlecht.
Das lasse ich gelten.
Ich habe gedacht, der gewinnt, du. Und dann sagt er zu mir, der ist letzter oder vorletzter.
Okay.
Ja, das war...
Gut, aber ja, das passiert schon mal. Das ist, die sind auch sehr hell, die Steintorfarben. Also muss man ja schon sagen, das ist...
Absolut, danke für deinen Beistand.
Ja, um dich mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. So, was machen wir jetzt? Die Charity-Wette, komm.
Die Charity-Wette.
Wenn wir gerade schon dabei sind. Also Charity-Wette ist wir erklären es ja immer wieder, ist relativ klar. Man bekommt 100 Euro von Pferdewetten.de, darf die entweder 100 Euro Sieg spielen oder 50 Sieg, 50 Platz. Das Ganze geht an den Hand-in-Hand-Cup. Der steht jetzt an übrigens, der ist am 17. Juni. Das Ganze schon ab 10 Uhr auf der Sportanlage vom VfL Tönnisberg. Und das ist das größte Charity-Fußballturnier in ganz Nordrhein-Westfalen und in Deutschland und auf der Welt und was weiß ich was. Gibt schon seit 20 Jahren und die kümmern sich in erster Linie um kranke Kinder, ne? Also für Kinderhospize, für Kinderkrebsstationen etc. Alles, was da eingenommen wird, geht komplett dahin. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Pferdewetten.de ist da auch schon sehr, sehr lange Partner und deshalb haben wir gesagt, die sind unser Charity-Partner, wo komplett der Gewinn, falls diese Wette drin ist, hingeht, damit den kranken Kindern geholfen wird. Finde ich eine tolle Sache. Und du kannst mit deiner Wette vielleicht noch ein bisschen Geld dazu beisteuern. Hast du dir schon ein Rennen ausgesucht, in dem du gerne spielen möchtest? Muss Langzeit sein, also muss eins der großen Rennen in der Zukunft sein.
Also jetzt kein Handicap zum Beispiel von Sonntag.
Wir machen es bei dir folgendermaßen, du darfst im Handicap am Sonntag spielen. Ausnahmsweise, weil du es bist, Adel.
Gut, dann würde ich am Sonntag im Ausgleich 3 über 2400 Meter spielen.
In Köln?
In Köln. Small Fires.
Rennen Nummer 6 ist das. Oh, das ist ja ein überschaubares Rennen, ne? 5 Pferde sind da nur drin. Alex Pietsch sitzt im Sattel. Ja, kann gehen, aber da machen wir nur Sieg, oder? Oder Siegplatz?
Siegplatz, klar.
Bei 5 Pferden nur, da gibt es nur 2 Platzquoten.
Ja,
gut. Gut, dann machen wir 50 Sieg, 50 Platz. Machen wir zum Toto-Kurs, geben wir die ab, ausnahmsweise. Das ist eine große Adel-Massad, eine Ausnahme, die wir hier für dich machen, auf deinen Small Fires. Hast du uns sonst noch ein paar Tipps, gerade jetzt irgendwie fürs Wochenende? Also
Romis Power am Samstag in Krefeld.
Das ist auch ein heißes Ding. Also Romis Power am Samstag und in Köln dann Small Fires. Das sind so die zwei, die eine gute Chance haben.
Wundertüte ist der Sagamore, der läuft auch in Krefeld im Ausgleich 2. Das ist wirklich eine Wundertüte, das weiß ich nicht.
Und wenn ich mir so deine Nennungen anschaue, also mit Chaimay versuchst du es nochmal im Listenrennen, selbe Distanz, auch wieder Hannover, das sind ja schon mal gute Vorzeichen. Und vor allem sehe ich dann noch eine Derby-Nennung von einem deiner Kandidaten. Esfandia ist das.
Das Thema kommt nicht.
Hast du gehofft oder hast du gedacht? Gehofft, okay.
Ja, gehofft.
Bei mir kommt jedes Thema dran. Und wenn es ganz zum bitteren Schluss ist. Also, Derby-Nennung Esfandia. Ich bin gespannt.
Ja. Das ist vielleicht noch ein Anekdötchen, den habe ich über Holger Faust. Habe ich ihn gefragt, was habe ich ja in der Vergangenheit schon mal so kurz vorm Derby ein Pferd gekauft, das weiß der auch. Und da habe ich mal gefragt, hast du nicht einen? Und dann haben wir über dieses Pferd Esfandia gesprochen, haben die erst gesagt, nee, den verkaufe ich nicht, der läuft jetzt in Frankreich und das gewinnt der 100%. So, und dann ist der in Frankreich in Lyon de la Soie gelaufen und war irgendwie 20 Längen letzter, also wirklich weit weg. Ja. Und dann haben die sich sofort entschlossen, das Pferd abzugeben. Ich habe das Pferd dann gekauft. Und natürlich gab es verschiedene Gründe, warum das Pferd so hinterhergelaufen ist. Die sind jetzt behoben. Das ist das Tolle. Der Nachteil ist, dass man das Pferd, ich habe gehofft, dass ich es viel schneller beheben kann, weil das eben nicht nur ein, zwei Sachen waren. Und damit konnte ich das Pferd aber nicht so trainieren, wie man es eigentlich braucht, weil eigentlich sollte der auch schon längst in Düsseldorf im Listenrennen laufen. Das klappt aber nicht, weil er es nicht kann, sondern weil aus meiner Sicht die Zeit einfach viel zu knapp ist. Und ob das jetzt mit Hannover, mit dem Rennen klappt, würde ich ehrlicherweise sagen 30-70.
Der ist genannt im Derby-Trial in Hannover.
Ja, gegebenenfalls, also der ist im Derby-Trial in Hannover genannt, muss man mal gucken, ich weiß noch gar nicht, ich habe ja dann immer noch bis zum Derby Zeit. Ja, am Ende geht es ja nur darum, ist er aus meiner Sicht gut genug, so, aber der hat ja auch noch Nennen in Auktionsrennen und wenn es nicht in Hamburg ist, gibt es ja noch ein, zwei andere Auktionsrennen, in denen er genannt ist. Auf jeden Fall ist es ein 100%iger Steher. Das kann ich schon mal jetzt sagen. Also alles mehr als 2-2. 2-2-2 bestimmt.
Hals und Bein dafür. Lieber Adel, gerne. Das hat mir großen Spaß gemacht heute. Du hast sehr viel erzählt, das habe ich mir so schon gedacht. Es ist ein Podcast XXL geworden heute hier bei Vollhorst, aber das ist gar nicht schlimm, wenn du zu Gast bist, haben wir das schon einkalkuliert. Und ich wünsche dir einfach weiterhin alles Gute. Behalte deine fröhliche, freundliche Art. Nee, es ist, geht einem so ein bisschen das Herz auf, wenn man dich sieht, mit welcher Freude du dabei bist. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Also mir macht das auch wirklich großen Spaß, das muss ich sagen. Ich habe noch eine Sache, die würde ich gerne noch ganz kurz sagen. Es gibt nämlich einen Menschen, bei dem ich mich gernerweise mal ganz öffentlich entschuldigen möchte, ist eine interne Sache. Und zwar ist das Andras Starke. Bei dem will ich mich ganz auf, das ist jetzt nicht so. Ich habe mit ihm einmal telefoniert und da war ich nicht gut am Telefon. War jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich habe dem total Unrecht getan am Telefon und ärgere mich jeden Tag schwarz. Aber gar nicht in böser Absicht oder so, um Gottes Willen, ist jetzt nichts Dramatisches, aber ich möchte das trotzdem nutzen, um nicht nur hinter vorgehaltener Türe irgendwo in der Ecke sagen, tut mir leid, sondern es sollen ruhig alle hören. Da habe ich wirklich einen Fehler gemacht, den ich nicht hätte machen dürfen, aber das ist wohl noch meiner etwas, vielleicht sagen wir mal, ich bin ja noch nicht so lange dabei und mir tut das wirklich aufrichtig leid und das bereue ich auch und ich hoffe, dass wir bald wieder gute Kumpels werden können. Und wir noch viele zusammen Erfolge erreichen können. Aber auf jeden Fall das nochmal ganz kurz zum Abschluss. Lieber Andras, mea culpa, tut mir wirklich leid. Und wenn wir uns nächstes Mal auf der Rennbahn sehen, dann werde ich es dir auch nochmal gerne persönlich sagen. Aber ich wollte, dass es eben alle hören.
Dank dir, lieber Adel. Mach's gut und alles Gute.
Bis dann. Tschüss, Sandy. Ciao, Alex. Ciao.
So, von Adel Massard kommen wir jetzt zu Philipp Minarek. Der wird gleich schon wieder schimpfen mit mir, weil es einfach schon super, super spät ist. Das muss ich ja ehrlich zugeben. Aber Adel hat halt auch, ja, sehr, sehr lange gesprochen, muss man auch dazu sagen. Aber wir rufen jetzt erstmal unseren Philipp an.
Philipps Mumm der Woche.
Philipp Minarek.
Oh, habe ich dich geweckt, Philipp?
Nee, ich habe vergessen, natürlich der Wecker geklingelt. Ich gucke noch iPad. Netflix, alles gut, bin noch da.
Ja, ich habe gerade klang es mir schon so ein bisschen, als wenn du schon eingenickt wärst. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich muss mich ja entschuldigen, weil es so spät ist. Ich glaube, das ist der späteste Talk, den wir miteinander haben, oder? Haben wir schon mal so spät miteinander gesprochen in den 2 Jahren? Ich glaube nicht, oder?
Nein, no way.
No way.
No way.
Ja, aber es hat halt diesmal auch spät angefangen. Adel hat gesagt, ruf mich mal irgendwie erst hier um 9 Uhr, 10 Uhr abends an. Und weißt ja, wie Adel ist, der redet ja ewig. Das ist, macht zwar Spaß, ja, aber dass es eine lange Sendung wird, haben wir ja eigentlich gewusst, ne?
Adel kenne ich sehr gut, ja.
Ja, bist du für den schon geritten?
Natürlich, früher ab und zu. Ich bin einer von Ersten, der sich damals die Anlage auf der holländischen Grenze angeguckt hat.
Ist das wirklich so beeindruckend, wie er es erklärt hat und beschrieben hat?
Noch mehr. Wirklich, Luftdruckkammer, Solarium, eigene Bahn, alles. Schwimmbäder, alles da.
Verrückt.
Ja.
War auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir haben auch schon von ihm einen Tipp bekommen fürs Wochenende. Er hat gesagt, hier, seine zwei, die laufen einmal in Krefeld und einmal in Köln. Gute Chance, sollte man Siegplatz wetten. Jetzt bin ich gespannt auf deinen Mumm der Woche. Wo spielen wir?
Ja, ich kann natürlich nur einem Fan ansagen, das ist Skylor, weil der Trainer rief an, da habe ich gewusst, okay, der hat Mumm ohne Ende. Habe ich Frankie gefragt, Frankie sagte, ich brauche noch einen halben Tag, weil ich habe Ritt in Longchamp, vielleicht für Yoshida, ist aber noch nicht sicher. 3 Stunden später kriege ich Nachricht, nein, ich komme für euch nach Köln.
Das ist ein Wort und ich glaube bei so einem Frankie, also du bist da ja näher drin, du hast ja damals auch den Ritt an Torquato Tasso oder auf Torquato Tasso vermittelt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der kommt ja jetzt nicht einfach nur irgendwie für 90 Euro Reitgeld, sondern da muss man ja schon extra was zahlen, oder?
Darüber wird nicht geredet.
Das war Aussage genug. Also, Skylo gewinnt für dich. Gut, es ist halt die Union, die hat ja schon so ein bisschen eigene Gesetze und vor allem Mr. Hollywood ist halt der Derby-Favorit im Moment noch, ne?
Natürlich, absolut berechtigt. Und Sebastian Weiß, der Mitbesitzer, reist auch schon an, Freitag in Köln, der weiß so Bescheid.
Wo bist du am Wochenende? Du bist in Köln wahrscheinlich dann mit dabei, oder?
Ich fahre nach Köln, wahrscheinlich Samstag oder schon Freitag, wenn ich Glück habe.
Ja.
Das lasse ich mir entgehen, Frankie nochmal zu treffen. Vielleicht ist er der allerletzte Auftritt in Köln, ne? Forever. Last
Ja,
Dance.
Last Dance von Frankie. Der hat heute übrigens Rennen gewonnen. Wir zeichnen ja Mittwoch auf und ich habe mich so geärgert, weil ich habe gesehen, der ist in Kempten geritten, ja, und hatte einen einzigen Ritt auf dem Pferd von Ralph Becket in irgendeinem scheiß normalen Handicap, ja. Ganz normal Class 4 irgendwie, ja, und fährt schon auf 90 zu 10. Frankie, einziger Ritt in Kempten. Wie kann so ein Pferd auf 90 stehen? Kannst du mir das mal sagen?
Nein, no.
Ja.
Hat wahrscheinlich sehr nix sagen gearbeitet. Du weißt ja Bescheid, was die Arbeiten manchmal wert sind, ne?
Ja, aber trotzdem, also sechstes Rennen Kempten Mittwoch müsst ihr euch nochmal anschauen, wenn ihr euch so richtig ärgern wollt, weil wenn da mal so ein
Ja.
bisschen die Karte angeschaut hat, ein Ritt von Frankie und dann noch auf der Sandbahn im Class 4 Handicap. Naja. Gut. Lieber Philipp, dann lasse ich dich jetzt mal weiter schlafen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich halte dich gerade
Nein,
unnötig wach.
alles gut, alles gut. Ich kann dir auch schon die Flugdaten von Frankie erinnern. Und wann der nach Hause fliegt und wo der übernachtet.
Oh, das darfst du aber nicht, das darfst du nicht verraten. Also über
Das Ganze
Gagen.
draufschneiden natürlich.
Ja, gut, du hast ja nicht gesagt, wo er übernachtet, ne? Das ist ja das. Aber ist wenigstens ein gutes Hotel oder ist er so einer, der dann so schon sagt, naja, so ein Holiday Inn reicht mir?
Frankie ist ein Champions League. Da kannst du dir vorstellen, wo der übernachtet.
Gut.
In Köln.
Wir gehen nicht näher drauf ein.
No.
Holst du den am Flughafen wenigstens ab mit deinem Smart oder wie machst du es diesmal?
Nein, darum, da kümmert sich Kellnerin Verein.
Ah,
Auch
okay.
um die Übernachtung. Das übernimmt als Kellnerin Verein. Die Organisation, das ist auch gut so, aber für die ist das natürlich was wert. Ne? Frankie ist da, das kann für Umsatz nur förderlich sein.
Naja, gut, dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit Frankie. Ich werde am Sonntag in München sein, da freue ich mich drauf, seit langer Zeit mal wieder in München zu moderieren. Steht natürlich im Schatten von Frankie in Köln, das ist klar, aber ist ein netter Renntag, geht sehr, sehr früh los. Und die Woche drauf, hoffe ich, sehen wir uns dann in
Hannover.
Hannover. Ha?
Natürlich, natürlich. Kannst schon mal vorher bei mir vorbeikommen, Kaffee trinken.
Das machen wir diesmal aber wirklich,
Mit
ne?
deiner zukünftigen.
Ja, aber es geht ja diesmal so arg früh los, ne? Das ist ja so ein Renntag, da ist ja erster Start, glaube ich, schon 10:50 Uhr oder irgend sowas schon wieder, ne? Das ist
Ach,
schon,
stimmt,
ja,
ja.
das ist eine ganz frühe Tasse Kaffee, aber
Und
nun
ich habe
gut.
schon ein Kamerateam am Hals, sowieso.
Ah, ich habe es mitbekommen, das tschechische Staatsfernsehen ist hinter dir her, ne?
Die kommen Samstag und drehen meine Geschichte über meine Geschichte Doku. Am Renn Samstag bei mir zu Hause, Sonntag auf Renntag, Montag auf Gestüt auf Eisenhaichen und in der Klinik, wo die mir damals wieder zusammengepflegt haben, gerettet haben quasi.
Und ab wann gibt es die Doku dann? Wann kann man die sehen? Und meinst du, die wird auch mal auf Deutsch übersetzt?
Nein, denn das kommt irgendwann kommt da. Ich habe gar nicht gefragt, wann das kommt.
Ja, musst du uns dann hier aber verraten, dass wir das dann irgendwie zumindest mal uns irgend so einen tschechischen Sender holen und das uns dann angucken, oder?
Das ist aber so eine bekannte Serie, wo halt bekannte Sportler, Künstler und VIPs oder möchte gerne VIPs, möchte gerne Promis auftreten. Und von Jokis hat er schon gespielt. Also gab schon einen Teil über Yotsuba und seine Geschichte.
Da bist du aber schon stolz dann drauf, oder?
Natürlich, natürlich, das ist eine Aufzeichnung. Und du weißt ja, ich bin Kamerageil.
Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das ist gut. Das ist den Bauschan haben sie auch mal. Das kasachische Fernsehen hat den mal begleitet. Das war ganz witzig. Die waren auch
Ja,
mal mit ihm da, ne?
die waren in Dubai, die haben mit mir gedreht in Dubai. Die sind extra wegen nach Dubai geflogen.
Ja, in Dubai habe ich sie nicht gesehen. Bei mir war es nur Krefeld, aber das fand ich auch schon beeindruckend genug. Vor allem, weil die so professionell aussahen und so. Denkt ja immer da so an Borat und so, ne? Irgendwie. Wegen Kasachstan-Fernsehen, aber das sah schon gut aus. Nee, das ist
Ja.
gut. Ja, du, dann schlaf dich mal schön aus, dass du fit bist fürs Wochenende, dass du gut aussiehst vor der Kamera. Und
So gut wie vor dem Unfall.
ja, genau, ne, noch ein bisschen Schminke noch drauf und so ein bisschen Botox oder irgend sowas. Da gibt es ja bestimmt irgendwas in Hannover. Und
Offen.
dann sehen wir uns am 18. Juni zum Derby-Trial-Renntag in Hannover. Und bis dahin alles Gute und gute Nacht, lieber Philipp.
Dankeschön. Ciao, ciao. Bis Hannover nächste Woche.
Das war also Vollhorst für diese Woche mit unseren Gästen, mit Adel Massert und mit Philipp Minerik. Und in diesem Sinne, gute Nacht und Hals und Bein am Wochenende. Bis dann und tschüss.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.